Die, die beim Neuland-Gottesdienst vor über einem Monat in Schorborn waren, die wissen, was hier gemeint ist. Und alle anderen dürfen gespannt sein. Ich weiß nicht, wer schon mal von Kintsugi gehört hat. Das Kintsugi ist eine japanische Kunst, wo man zerbrochene Gegenstände nimmt, also zum Beispiel eine Tasse, einen Krug, der mit vielen Scherben zerbrochen ist, und daraus Kunst entwickelt. Das ist eine japanische Kunst, wo es darum geht, dass man aus den Scherben wieder etwas zusammenfügt. Und wir haben beim Neuland-Gottesdienst einen Film gesehen, der mich sehr berührt hat, über so einen japanischen Künstler. Der war schon so ein bisschen älter, hatte so eine väterliche Ausstrahlung mit so einem langen weißen Bart. Und der hat dann liebevoll, über Tage, glaube ich, ging das, hat er diese Scherben genommen und hat sie zusammengefügt, hat dann eben einen Kleber genommen und hat sie dann geklebt, ganz aufwendig, bis es wieder zusammengefügt war, und hat dann Goldstaub genommen und hat den Goldstaub dann in die Risse hinein auf den Kleber verteilt, sodass zum Schluss ein wunderschönes Gefäß entstanden ist, wo man alle Risse, alle Kanten noch sehen konnte, aber sie waren vergoldet. Und hier bei diesem Bild ist es sogar so, dass wenn innen drin ein Licht ist, dass das Licht durch die Risse hindurch scheint. Und mich hat das deshalb so berührt, weil ich dachte, so muss Gott sein. Dass er letzten Endes uns nimmt mit all unseren Rissen und Kanten. Und manch einer, der ins neue Land kommt, der hat ja auch nicht wenig Rissen und Kanten durch seine Vergangenheit auch erlebt. Und dass Gott liebevoll letzten Endes nicht versucht, die Kanten irgendwie wegzumachen oder zu kaschieren, sondern dass sie deutlich zu erkennen sind, aber dass sie vergoldet sind. Dass es darum geht, das hervorzuheben und dass durch jeden Riss, durch jeden Zerbruch Gottes Licht hindurchstrahlen kann. Und das hat mich total berührt, wie einfach Gottes Denkweise ist und wie das in dieser japanischen Kunst so ein bisschen aufgegriffen wird, wenn es darum geht, gerade die Kanten, die Risse, die Macken nicht zu verstecken, sondern zu zeigen und dass etwas Gutes draus werden kann. Und das heutige Thema ist halt auch heilsamer Zerbruch und dessen Folgen für unser Leben. Es ist nicht so ein leichtes Thema, finde ich, aber es ist ein Thema, was mich seit Wochen auch beschäftigt. Und die Grundlage ist der Psalm 51. Und dort ist es ja schon so, dass es um David, den König, geht, der Heftiges durchlebt hat und aufgrund dessen, was er auch an Zerbruch erlebt hat, dann diesen Psalm gedichtet und wahrscheinlich damals auch vertont hat. Und auf dem nächsten Bild, da seht ihr einfach so die Verse, um die es heute gehen soll. Also ihr könnt gerne auch mal den ganzen Psalm euch in Ruhe durchlesen. Ich glaube, viele kennen ihn. Aber das sind die Verse, um die es heute bei der Predigt gehen soll. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen, tilge meine Treuebrüche, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, die Freude deiner Rettung, und stütze mich mit einem willigen Geist. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Das ist die Übersetzung aus der Elberfelder. Und in Klammern habe ich geschrieben, wo in der Fußnote eben der Ursprungstext auch noch ein anderes Wort ermöglicht. Das finde ich so schön. Tilge meine Treuebrüche, die Freude deiner Rettung, dass das eben auch so übersetzt werden kann. Ja, ich bete noch mal kurz. Jesus, danke für dein Wort und danke, dass es lebendig ist und danke, dass dein guter Heiliger Geist genau dafür ausgegossen wurde, dass wir dein Wort auch tiefer verstehen können. Heiliger Geist, und ich möchte dich einfach auch einladen, dass du unter uns wirkst, dass du Raum einnimmst in unseren Herzen und dass du uns das Wort Gottes erklärst und aufschließt. Amen. Auf der nächsten Folie da möchte ich euch noch ein bisschen mit hineinnehmen in die Geschichte. Wahrscheinlich wissen viele, was damals passiert ist, und als ich es nochmal nachgelesen habe, ist mir trotzdem manches ganz neu wichtig geworden. Also ihr erkennt das vielleicht, ihr lest einen Bibeltext zum 3., 4., 5. Mal schon, und trotzdem gibt es immer wieder Sachen, die euch neu ansprechen. Der Prophet Nathanael kommt zu David und er erzählt ihm ein Gleichnis. David, es gab einen reichen Mann und es gab einen armen Mann, und beide hatten sie Lämmer und Schafe. Und der arme Mann hat sein Schaf, sein Lamm liebevoll aufgezogen, zu essen gegeben. Und der reiche Mann denkt sich, ach, ich nehme mir einfach das Lamm von dem armen Mann für ein großes Fest und spare an meinen eigenen Lämmern und schnapp mir einfach dieses Lamm. Und David ist total wütend und sagt, das geht nicht, dieser Mann muss sterben. Und Nathanael sagt, du selbst bist dieser Mann. Du hast dich vergriffen an der Frau eines anderen, du hast Ehebruch begangen mit der Bathseba. Und damit es nicht rauskommt, weil sie schwanger wurde, hast du letzten Endes ihren Ehemann ermordet, ihn an die vorderste Front geschickt. Die anderen sollten sich zurückziehen und dann ist er gestorben. Du bist dieser Mann und das sagt Gott zu dir. Und daraufhin erlebt David einen tiefen Zerbruch. Er bekennt seine Schuld. Und zwar nicht nur, was er moralisch begangen hat, sondern auch den Treuebruch zu Gott, weil er sich dadurch auch weit von Gott entfernt hat. Und weiter sagt Gott noch zu Nathanael, dass das Kind sterben muss und David aber verschont wird. David fastet und fleht vor Gott und bittet um die Verschonung des Kindes. Dies geschieht aber nicht. Und als das Kind verstorben ist, hört er auf zu fasten. Er nimmt Bathseba zur Frau. Sie wird erneut schwanger und das Unglaubliche geschieht. Und das ist Gottes große Gnade. Sie gebiert ihm einen Sohn und sie geben ihm den Namen Salomon. Salomo, der Friedliche. Und Gott baut das mit Salomon, was mit David nicht möglich war. Psalm 51 entsteht. Vermutlich ist David durch dieses Erlebnis ein anderer geworden. Und obwohl er schon viele Jahrzehnte mit Gott unterwegs ist, macht das Gebet im Psalm 51 deutlich, dass er in seinem Innersten, und das Innerste war ja damals und heute Verstand, Seele, Geist, das Umfassende, er macht eine tiefe Erkenntnis durch, eine bittere Erkenntnis, aber er erlebt auch eine innere Transformation. Es ist dieses heilsame Erkennen. Ich vermag nichts zu erreichen aus eigener Anstrengung. Mein Stolz, meine Überheblichkeit, sie braucht eine tiefe Läuterung. Ich kapituliere vor Gott, aufgeben statt kämpfen, und daraus entsteht Hingabe zu Gott. Und ihr Lieben, das, was dort David erlebt hat, das kann man ja nicht künstlich erzeugen. Das ist auch ein Stück weit ein Prozess durch den Heiligen Geist. Es ist ein Stück weit manchmal ein lebenslanger Prozess. Dieser Zerbruch ist nicht eine einmalige Sache, sondern ich glaube, es ist die Frage, inwieweit wir immer wieder auch uns so Gott hinhalten. In den kleinen und großen Dingen, in dem, wo wir erleben, dass unser Ego, unser Hochmut eben uns vorauseilt. Oder wo wir selber versuchen, aus eigener Leistung etwas zu erstreben und zu erkämpfen und eigentlich merken, wir müssen ehrlich vor Gott kapitulieren, weil wir vermögen eigentlich nichts, sondern oft geschehen die größten Dinge da, wo wir Gott an unser Herz ranlassen, wo wir ihm unsere Risse, unsere Zerrissenheit hinhalten. Ja, und jetzt lasst uns noch mal ein paar Worte im Psalm 51 genauer anschauen. Hier seht ihr einfach so einen kleinen Überblick. Wenn man so ein bisschen forscht, was gerade im Hebräischen, im Text alles möglich ist. Also was mich fasziniert hat, ist, erschaffe in mir ein neues Herz. Dieses Erschaffen, Bara, taucht an anderen Stellen auch nochmal auf, vor allen Dingen als die Welt erschaffen wurde, im ersten Buch Mose. Dann gibt es aber auch eine Parallele ins Griechische hinein, im 2. Korinther, wo es heißt, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und natürlich ist das immer Stückwerk, aber ich bin immer wieder total begeistert, wenn ich das im neuen Land erleben darf, aber auch wenn ich das bei mir selber erleben darf, dass tatsächlich etwas völlig Neues wächst. Und du merkst, diese Gedanken, die können gar nicht von mir kommen. Oder dass es mir jetzt gerade so gut geht. Oder dass etwas möglich ist, was vorher nicht möglich war. Dass Türen sich öffnen, wo vorher Mauern gewesen sind. Da geschieht etwas total Neues. Und ich weiß nicht, wer die Bücher von Narnia mal gelesen hat, von C.S. Lewis. Es gibt dieses eine Buch, wo die Entstehung der Erde geschildert wird. Es ist totale Dunkelheit. Und dann kommt die Morgenröte, plötzlich entstehen die Farben. Dann entsteht plötzlich die Welt, Sand entsteht. Und es ist einfach Wahnsinn, wie das dort beschrieben ist. So für mich etwas, nicht nur wie eine neue Welt entsteht, sondern wie etwas aus dem Nichts heraus neu geschaffen wird. Und das ist der Geist Gottes und das ist durch Gott möglich, dass etwas völlig Neues entstehen kann. Und schon damals, in Psalm 51, betet genau das. David, erschaffe in mir ein neues Herz. Das nächste ist, dass es hier heißt, ein reines Herz. Lev Tahor. Und das Herz ist immer der Ursprung aller Entscheidungen und Überlegungen und Verhaltensweisen im Alten Testament. Es geht um mehr als nur um Emotionen. In Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, behüte dein Herz mehr als alles andere, denn daraus quillt das Leben. Und Tahor bedeutet übersetzt, die Waschung im Tempel nach dem alttestamentlichen Konzept, das heißt die kultische Reinheit. Das heißt, da wo du gewaschen und rein bist, darfst du dich Gott nähern und mit ihm Gemeinschaft haben. Also total interessant, wenn David hier von dem reinen Herzen spricht, dann spricht er von dem gewaschenen Herzen, von dem, was reingewaschen wird. Und wir wissen heute, dass wir reingewaschen sind durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dass es noch viel größer ist, als es damals im Tempel und sonst wo möglich war. Du darfst dich Gott nähern. Du darfst mit ihm Gemeinschaft haben. Der Weg ist frei. Und schenke mir einen festen Geist, Ruach Nachon. Das ist zum einen unser Geist, aber er bittet ganz konkret um einen festen Geist und Nachon bedeutet übersetzt beständig, treu und unerschütterlich. Beständig, treu und unerschütterlich. Also David muss erkannt haben, dass er aufgrund seiner Sünde absolut wankelmütig und schwach geworden ist. Und er bittet um diese Kraft, um nicht mehr so leicht von Gott abzufallen. Er bittet um einen festen Geist. Und das finde ich so schön, weil letzten Endes haben wir die Möglichkeit, heute dasselbe Gebet zu sprechen. Wir können auch heute genauso wie David darum bitten, dass er uns einen festen Geist schenkt, dass wir innerlich stabil werden, dass letzten Endes in uns eine Beständigkeit, eine Treue, eine Unerschütterlichkeit wächst. Und dürfen wissen, dass Gottes Geist in uns das wirklich auch fest aufbauen möchte. Und dann heißt es hier noch bei in mir, Bekirbi, es geht nicht um die äußere Hülle. Es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, äußerlich etwas zu verbessern. Und das hat mich besonders angesprochen. Wie oft versuchen wir, unser Verhalten zu verändern, zu verbessern. Und das oft auch aus eigener Leistung heraus. Und manchmal auch in Therapie im neuen Land. Die Gefahr ist, dass wir irgendwie versuchen, ein bisschen unsere Verhaltensweisen zu verändern. Aber innerlich geschieht nichts oder nur wenig. Und David hat das erkannt. Es muss von innen nach außen gehen. Und das finde ich aber gleichzeitig auch so befreiend. Weil wie oft möchten wir eigentlich anderen Menschen gefallen und genügen? Wie oft möchten wir es anderen Menschen recht machen? Wie oft möchten wir es uns selbst, unserem eigenen Anspruch auch recht machen? Und Gott sagt, oder auch David macht im Psalm 51 deutlich, darum geht's gar nicht. Es geht darum, es muss innerlich etwas zerbrechen, damit es neu werden kann. Und es geht darum, dass wir mit all unserer Begrenztheit uns Gott hinhalten und dass sein Geist in uns etwas völlig Neues formt und erschafft, was viel tiefer geht. Und wo wir nicht mehr getrieben sind, anderen irgendwie gefallen zu müssen oder anderen es recht zu machen, sondern wo wir vor Gott wirklich ruhen können und im Alltag uns auch völlig anders ausrichten können. Halt, stopp, nochmal zurück. Erschaffe Gott mir ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Ich finde, wenn man gerade diese Hintergründe liest, dann hat dieser Satz nochmal einen ganz anderen Wert. Geht nochmal viel tiefer. Und es ist so ein Unterschied. Und deshalb treffen wir uns auch hier. Egal wie klein oder wie groß wir sind. Es ist so ein Unterschied, ob du das alleine für dich betest, zu Hause in deinem stillen Kämmerlein. Das ist auch gut. Oder ob man das als Gemeinde zusammen durchbuchstabiert. Ob man sich auch aushält mit den Rissen und Kanten, die der andere hat. Ob man sich gegenseitig bejaht, dass man auf dem Weg ist und unterwegs ist. Als jetzt Pfingsten und Christi Himmelfahrt gewesen ist, habe ich nochmal bewusst Apostelgeschichte 1 und 2 gelesen. Und ich war überrascht, was Himmelfahrt und Pfingsten gemeinsam haben. Wisst ihr, was jedes Mal anschließend passiert ist, als Jesus aufgefahren ist und die beiden lichten Gestalten, vermutlich zwei Engel, gesagt haben, was guckt ihr Jesus hinterher, sondern freut euch, was passiert ist und der Tröster wird kommen? Oder als der Heilige Geist ausgegossen worden ist an Pfingsten und Petrus die Predigt gehalten hat und 3000 hinzugekommen sind, wisst ihr, was jedes Mal anschließend passiert ist? Es steht geschrieben, dass sie in großer Freude zusammengekommen sind, miteinander gebetet haben, miteinander Abendmahl gefeiert haben und einmütig versucht haben, die Einheit zu suchen und zu bauen. Und ich glaube, das ist immer die Folge. Wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, wenn du einen inneren Zerbruch erlebst, dann ist immer die Folge, dass du eine große Sehnsucht hast, dass Einheit wächst, dass Einheit gebaut wird und dass du nicht nur für dich selbst diesen inneren Zerbruch durchbuchstabierst, sondern gemeinsam in dieser Zerrissenheit vor Gott stehst. Und deshalb auf der nächsten Seite, innerer Zerbruch ist ein Prozess, eine Entscheidung und sie mündet in eine freiwillige Hingabe. Es geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes und ist kein eigener Verdienst. Demut bedeutet, den Mut zu haben, sich mit seinen Rissen und Kanten zu zeigen und zu glauben, dass Gott sie benutzt und vergolden kann. Und auf der nächsten Seite habe ich noch ein bisschen festgehalten, was so die Folgen sein können. Also natürlich in aller Schwachheit und Unvollkommenheit. Aber in der Regel kann man sagen, dass Leute, die einen inneren Zerbruch durchleben oder durchlebt haben oder immer wieder aufs Neue sich Gott hinhalten, in der Regel Teamplayer sind und keine Einzelhelden. Dass sie die Einheit suchen. Dass sie Gott wirklich Raum lassen, dass er eingreifen kann, weil man selber verstanden hat, man selbst kann nur wenig bewirken. Dass man aufhört, sich ständig rechtfertigen zu müssen oder aus eigener Kraft agieren zu müssen. Dass es nicht mehr darum geht, die eigene Meinung durchsetzen zu müssen. dass eine Sehnsucht nach der Nähe und Intimität Gottes da ist, dass du lernst zu unterscheiden, nicht mehr von den Erwartungen anderer Menschen getrieben zu sein, sondern dass du kühn, mutig und leidenschaftlich dafür wirst, dass Gott Raum einnimmt und dass er wirken kann. Und das wünsche ich mir selber immer wieder so sehr. Im neuen Land, hier in der Gemeinde, in der Familie. Und deshalb glaube ich, Psalm 51 ist etwas, was man sich öfters und immer wieder auch als eigenes Gebet durchlesen kann. Keith Green, der das Buch Kompromisslos geschrieben hat, und das war so meine Anfangszeit des Glaubens, der hat Psalm 51 mit einigen Versen vertont. Create in me a clean heart.